Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Es ist tatsächlich die allererste, die ich in 2024 aufzeichne, was aber auch daran liegt, dass es noch frisch im Jahr ist. Nämlich wir haben heute erst den 12. Januar. Es liegt also noch ein spannendes Jahr in der Hochschuldidaktik und in der Lehrentwicklung vor uns. Und ich freue mich sehr, den ersten Podcast mit für die Hochschuldidaktik Sachsen mindestens einem Altbekannten zu machen, nämlich Sebastian Herrmann und mit Sarah Doberitz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid und gleich habt ihr auch das Wort und hoffentlich den höchsten Redeanteil in diesem Podcast. Ich sage nur noch zwei, drei Sätze dazu, warum dieser Podcast und was wir hier so machen, falls das für den einen oder anderen die erste Folge sein sollte, die ihr hört. Das ist der Podcast Trafohaus Lehre von der Hochschuldidaktik Sachsen. Der heißt so, weil die Zentrale der HDS in einem alten Trafohaus auf dem Campus Jahnallee in Leipzig zu finden ist. Also wer mal vorbeikommen will, da findet man uns. Und die Idee des Podcastes ist, relativ kurzweilig und locker flockig über Hochschullehre und Lehrentwicklung, Hochschuldidaktik zu reden. Und wir machen das immer maximal 30 Minuten. Das heißt, ich habe auch hier den Wecker gestellt, dass wir nicht überziehen. Und ja, das ist eigentlich schon alles, glaube ich, was man wissen muss. Vielleicht nur noch die Info, dass mein Name Claudia Bade ist. Ich bin die wissenschaftliche Leiterin der Hochschuldidaktik Sachsen. Jetzt ganz kurz zu meinen beiden Gästen, die eben schon einmal kurz zu hören waren. Sarah Doberitz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt SHRIMP, über das wir heute ganz viel reden werden. Das gibt's an der Uni Leipzig und sie arbeitet aber auch noch in einem anderen Projekt an der Uni Leipzig, nämlich in einem Projekt, das heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sarah, Lehmmaß, personalisierte Entwicklungspläne als Instrument einer individuellen Begabungsförderung. Das heißt aber auch, sie ist in zwei Fakultäten an der Uni Leipzig zu Hause. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf. Das ist ja manchmal auch ganz spannend, wenn man so interdisziplinär arbeiten kann. Und über SHRIMP werden wir hauptsächlich, glaube ich, reden heute in dieser Dreierrunde. Denn Sebastian Herrmann hat vor einigen Jahren schon SHRIMP initiiert und ist einer der Projektleiter. Und wenn er nicht in dem Projekt aktiv ist, dann ist er Lecturer for American Studies in der Amerikanistik an der Universität Leipzig. Und bevor wir über das Projekt reden, das jetzt schon dreimal erwähnt habe, mal die klassische Vorstellungsfrage, die wir allen Gästen hier im Podcast als erstes stellen. Was macht für euch eigentlich gute Hochschullehre aus? Was ist das, wo ihr sagt, gute Hochschullehre ist für mich das und das? Und Sarah, vielleicht magst du einfach anfangen.
Ja, klar, gerne. Genau, ich bin zwar selber durch meine Projektarbeit gar nicht so intensiv in der Hochschullehre mit integriert, aber gebe ja selber auch Workshops oder sehe ja auch, was Sebastian aus der Lehre mitbringt oder meine anderen Kolleginnen. Und ja, ich glaube, für mich ist es einfach doch wichtig zu sagen, sie sollte irgendwie spannend und interaktiv gestaltet sein. Vielleicht auch so ein bisschen am Puls der Zeit. Also gerade ich auch vom Hause aus als Medienpädagogin achte da auch immer sehr gerne drauf, dass man auch versucht, sinnvoll analoge und digitale Anteile zu schaffen und das zu verbinden. Und auch ganz wichtig für mich persönlich, aber auch für unsere Projekte oder auch das SHRIMP-Projekt, ich finde immer, es sollte auch an den Bedarfen der Lernenden ausgerichtet sein, weil die sind ja eigentlich auch die Zielgruppe, die wir mit unserer Lehre erreichen wollen oder auch die unterstützt werden sollen.
Okay, vielen herzlichen Dank. Sebastian, magst du weitermachen? Was ist für dich das Besondere an Lehre? Was macht gute Lehre aus?
Ich glaube, für mich ist wirklich Aktivierung ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, dass man als Lernender, Lernende in der Lernsituation ins eigene Handeln kommt, in die eigene Aktivität kommt, selber entdecken kann. Das ist auch für mich so ein irgendwie wichtiger Begriff, dass man eigene Interessen, eigene Ideen, eigene Vorlieben und so weiter beim Lernen mit entdecken kann und dass das eben ein sehr individueller Prozess ist, wo es immer super schön ist, wenn man Lernende dabei begleiten kann und irgendwie Anstöße geben kann und hier stupsen, da anregen, auch mal wirklich einfach einen Input geben, aber ansonsten auch einfach zu sehen, das ist ja auch das Schöne, so in dem Hochschulbereich hier, wo wir arbeiten, dass irgendwie die Leute häufig mit großer intrinsischer Motivation dabei sind und man einfach dabei helfen kann und dabei begleiten kann. Ja.
Das ist ja jetzt schon eine perfekte Überleitung, das, was ihr gesagt habt, sowohl Sarah, die Bedarfe der Studierenden war so das, womit du geschlossen hast und Sebastian hat angefangen mit Aktivierung. Ihr habt im Herbst einen Lehrpreis gekriegt für Lehre in der Lehrerinnenbildung für Sachen, die ihr im Projekt Shrimp macht. Ich weiß gar nicht, ob man es so ausspricht oder ob ihr es eigentlich anders aussprecht. Das könnt ihr uns auch gleich erzählen, weil es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen spannend, erstmal über das Projekt von euch zu hören und was das vielleicht mit dieser Idee von Aktivierung und an Bedarfen von Studierenden ausgerichtet auch zu tun hat. Weil ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel für diese zwei Sachen, die ihr gerade angesprochen habt. Mhm. Fangt an, wer immer anfangen möchte.
Dann würde ich ganz kurz starten und sagen, ja, Shrimp ist genau richtig. Also wir nennen das Projekt wie die Garnele. Das ist auch unser Maskottchen, ein kleiner orange-rosa Plüsch-Shrimp, den wir bei uns im Büro sitzen haben. Das ist ein Akronym, heißt eigentlich Social Hypertext Reader and Interactive Mapping Platform. Aber ja, es ist halt ein Akronym, ne? Also wir wollten das schöne Wort. Und wir sehen auch immer, dass viele Leute auf den Shrimp auch wirklich anspringen, so beim Outreach, bei der Werbung und so. Man kann sich's gut merken, etc. Die Idee hinter Shrimp ist, dass wir versuchen, Textarbeit interaktiver zu machen damit. Das ist also eine Plattform, wo man PDF-Dateien hochladen kann, das Dateiformat, mit dem ohnehin alle in der Lehre meistens arbeiten, und dann dieses Textmaterial anreichern kann mit Interaktionsmöglichkeiten. Also wir überziehen das in der Plattform mit einer Interaktionsschicht, nennen wir das. Und da können dann die Lehrenden Lesefragen direkt im Text platzieren. Also nicht wie sonst häufig in irgendeinem Moodle-Forum, sodass man hin und her springen müsste oder so, sondern direkt im Text, wenn ein Absatz besonders wichtig ist oder ein Satz besonders schwierig ist, können wir eine Frage dazu einfach reinsetzen und sagen, überleg doch mal, was heißt das hier? Beschreib das in deinen eigenen Worten, was hat das für Konsequenzen und so weiter. Also im Prinzip aktivierende Fragen direkt im Text anbringen. Die Studierenden können eigene Kommentare anbringen, auch direkt im Text, können auch private Annotationen anlegen, die niemand anderes sieht, können Schlagworte vergeben. Also es gibt unterschiedliche, natürlich gibt es die Möglichkeit, auch innerhalb des Textes Querverweise auf die Weise zu definieren, dass man sagt, hier, das hier haben wir schon mal ähnlich besprochen in einer früheren Sitzung oder so. Und dann kann man einfach direkt in dem Text, der eben von außen kommt, in einem wissenschaftlichen Aufsatz oder in einem Primärtext, kann man einfach die Passage verlinken mit was, was schon früher im Seminar genannt wurde.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es auch als so eine Art Blended Learning Szenario gedacht ist. Also Wir würden schon sagen, dass unsere Plattform Shrimp vor allem auch in der Vorbereitung, Text- und Materialerschließung ganz essentiell ist für die Studierenden und nach wie vor trotzdem das Seminar dann in Präsenz stattfindet. Und das ist aber auch immer ein ganz schöner Punkt, ich glaube, sowohl für beide Seiten, Lehrende als auch Studierende, dass man das, was wirklich auch erarbeitet wird, online in den Textsitzungen direkt mit in der Lehre aufgreifen kann. Mhm. Also sei es so Aktivitätenpunkte, die man sieht, einen Kommentar-Thread, wo ganz viel diskutiert wird, der explodiert und man denkt, okay, das sollte ich definitiv im Seminar aufgreifen. Oder gibt es vielleicht auch Passagen, die gar nicht angefasst werden, aber eigentlich wichtig werden, wozu es Fragen gibt. Und das ist auch immer ganz spannend zu sehen, dass wir es wirklich auch in Kombination mit der Präsenzlehre denken. Es gab natürlich auch während Corona die Zeit, wo wir es ausschließlich digital auch gemacht haben. War auch spannend zu sehen. Ne? Also da war, glaube ich, auch die Kommunikation noch mehr auch im Reader vorhanden. Aber klar, wenn zwangsläufig die Präsenz wegfällt, ist das da so der Punkt gewesen. Aber
das hat jetzt schon, du hast völlig recht, das ist ein guter Punkt. Das ist einfach total schön zu sehen für mich als Lehrenden, wenn die Studis, ich sage denen dann immer, sie sollen sich ruhig ein Pseudonym geben, damit sie auch ein bisschen mit einer anderen Identität rumprobieren können, vielleicht ein bisschen Forscher sein oder so. Also Forsch im Sinne von Recht, nicht im Sinne von Forschen. Und wenn man dann sieht, die geben sich dann lustige Namen, dann habe ich da irgendwie Captain America oder sowas. Und dann legen die los und man sieht einfach so, also es gibt, wie bei Social Media üblich, gibt es so einen Activity-Stream in der Plattform. Und dann sieht man einfach, wie die sich über Lesefragen hermachen, wie die in den Text reinrennen, Fragen aufkommen, Fragen beantwortet werden und so. Also diese Aktivität zu beobachten, ist einfach super schön. Und manchmal gucke ich auch einfach in den unsinnigsten Situationen, wenn ich irgendwie auf einer Party bin und mich langweile, ziehe ich kurz das Handy raus und gucke, na, was machen denn die Kleinen gerade? Und dann sehe ich so, tak, 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 passiert irgendwas. Nicht immer zuverlässig, aber gerade wenn es halt ein kontroverserer Text ist oder sowas, ist das super schön zu sehen.
Naja, das heißt ja aber auch, ihr holt auch die Studierenden, also Sarah, du hattest das Wort von den Bedarfen, ne, auch da ab, wo sie Bock drauf haben. Also in dem Augenblick, wo es auch diesen, ich sag's jetzt mal, so einen lockeren Moment hat mit, ich kann mich jetzt hier auch erstmal, Sebastian sagt das gerade, hinter einem Pseudonym, auch vielleicht ein bisschen verstecken, um das besser auszuprobieren oder ein bisschen frecher da ranzugehen oder auch so ein bisschen, ja, es hat dann sowas von einem, weiß ich nicht, Rollenspiel an einem wissenschaftlichen Text. Und wenn das aber hilft, sich mit Bock zu haben, sich mit wissenschaftlichen Texten auseinanderzusetzen oder mit Texten in der Wissenschaft auseinanderzusetzen, dann hat man ja auch total was gewonnen. Tatsächlich habe ich aber gerade als jemand, der das noch nicht gemacht hat, auch die Assoziation gehabt. Und ich bin dann ja Generation, ich drucke Texte gab es gedruckt und man ist da irgendwie mit dem Textmarker ran oder so und mit einem Bleistift. Wird das irgendwann auch unübersichtlich?
Das ist halt eine der Herausforderungen bei der Plattform, dass wir daran arbeiten und jetzt auch, wir sind jetzt gerade in der Projektphase, wo wir die Plattform im Prinzip von Grund auf neu programmieren mit den Erfahrungen, die wir aus den früheren Phasen haben. Das ist jetzt die dritte Iteration dieses Projektes eigentlich. Mhm. Und eine der Herausforderungen ist es eben genau, ein Interface zu schaffen, was diese Übersichtlichkeit bewahrt und auch mir erlaubt, dann eben oder auch den anderen Lehrenden, wir haben das jetzt an unterschiedlichen Unis im Testbetrieb, eben dann auch im Unterricht auf Sachen zugreifen zu können. Na, man möchte dann ja auch sagen können, hier auf Seite 15 gab es diese Diskussion und wenn ich dann nicht schnell auf Seite 15 komme, dann ist blöd. So, also dann bleibt irgendwie die Sitzung hängen, dann gibt es irgendwie awkward silence und so. Ja, also das ist eine wichtige Komponente, diesen Sweet Spot zu finden zwischen irgendwie viele Möglichkeiten, viel Interaktion, viel Aktivität und gleichzeitig halt Übersichtlichkeit, Beherrschbarkeit und so, weil es soll ja auch nicht dabei rauskommen, dass der Text oder dass das Lernen so eine komplette, weiß nicht, Twitter-Explosion wird, wo man überhaupt nicht mehr sieht, was die Zusammenhänge sind. Eigentlich wollen wir ja gerade die Zusammenhänge innerhalb von Texten in den Vordergrund bringen.
Ich frage mich ja schon, wenn ich das höre, die Kommunikation jetzt auch eher über so ein Semester gedacht, ist das dann Kommunikation vor allem Dozentin, Dozent mit Studierenden oder auch viel Studierende untereinander kommunizieren miteinander über den Text und über die Fragen, die im Text gestellt sind? Was ist so eigentlich jetzt nicht ein Text, sondern eher so über so ein Semester geguckt?
Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich beides, oder? Ne? Also so wie ich es auch von außenstehend beobachte, würde ich schon sagen, dass auch in den Kommentar-Threads die Studierenden untereinander natürlich miteinander diskutieren, aber es selbstverständlich auch die Lehrenden sind, die dann auch mit eingreifen oder Fragen stellen oder lenken.
Hängt auch wirklich von der Gruppe ab und ein bisschen auch vom Level und von der Art, wie man es als Dozent einsetzt. Also ich sehe das sehr schön, im Lehramt habe ich eine Gruppe, die typischerweise eher früher im Studium ist und eine, die später im Studium ist. Und dann habe ich noch MA-Studierende in unserem Master in der Amerikanistik. In dem Master, die gehen einfach untereinander ab. Die arbeiten extrem viel auch mit Emojis dann im Text und auch in den Kommentaren. Und da merkt man einfach, das ist eine kleine Gruppe, die kennen sich alle gut. Da weiß man auch, worauf die anderen anspringen. Dann triggert man die anderen so ein bisschen, sagt, hier, guck mal, denk mal darüber nach oder so. Also da gibt's wirklich eine spielerische Kommunikation der Studierenden untereinander. Bei dem Lehramtskurs, für den ich dann auch diesen Preis bekommen hatte, der jüngere Lehramtskurs ist sozusagen, da hatte ich sehr viel Lesefragen im Text wirklich gestellt, wo ich einfach versucht habe, Verständnisabsicherung zu machen, um sicherzugehen, wenn die Leute das lesen, dass die dranbleiben, aktiv bleiben, sich selber die richtigen Fragen stellen und so. Und einfach durch dieses Format der Lesefrage war dann relativ viel der Kommunikation eher Reaktion darauf und damit inhärent auch häufig eine Kommunikation zu mir hin. Gab's auch, dass dann Leute Sachen aufgriffen, die andere geschrieben haben, gesagt haben, sehe ich auch so, sehe ich nicht so. Aber einfach der Schwerpunkt ist halt, wenn man mehr Lesefragen hat, automatisch stärker in Richtung Dozierendenkommunikation. Und wenn man dann eher einfach das Material zur Verfügung stellt und sagt, macht was damit, dann ist es eher untereinander.
Mhm. Sag doch vielleicht nochmal zwei, drei Sätze. Du hast es gerade angesprochen, dafür gab es den Preis. Das habe ich auch ja am Anfang gesagt. Ne? Das ist einer der Gründe, warum wir heute miteinander reden, obwohl es eigentlich auch einen anderen Grund schon längst gegeben hätte. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Hochschuldidaktik Sachsen ganz am Anfang, als Shrimp sozusagen in die Welt kam, das mal gefördert hat mit so einem Lehr-Lern-Projekt in unseren damaligen Lehrpraxis im Transferprojekten. Jetzt ist es aber so, dass ich ja aufgrund der Tatsache, dass es drei Preise für gute Lehrerbildung in sächsischen Hochschulen gab und ihr habt einen davon bekommen, ja mit den Kollegen aus Dresden schon einen Podcast gemacht habe und jetzt heute den Podcast mit ihr, mit euch, also vielleicht nochmal zwei, drei Sätze. Wofür habt ihr diesen Preis oder wofür hast du diesen Preis genau bekommen? Und Sarah, es wäre auch nochmal total spannend, wenn du sagst, was deine Rolle in dem Projekt eigentlich ist, weil ja, du hast es ja schon zweimal erwähnt, dass deine Rolle auch ein bisschen andere ist. Du bist jetzt nicht in der Lehrveranstaltung mit den Studis. Vielleicht kannst du dazu einfach auch nochmal zwei, drei Sätze sagen.
Ich glaube, das mit dem Lehrpreis ist ganz schnell gesagt. Also das war ein Seminar Nation and Imagination. Da ging es so um eigentlich eine kulturhistorische Sicht auf die USA, quer durch die wenigen Jahrhunderte der US-amerikanischen Geschichte. Und da hatte ich eben zum ersten Mal wirklich im großen Umfang dann Shrimp eingesetzt, in einem Semester, wo ich das Seminar auch stark parallelisiert unterrichtet habe. Also es ist halt ein Lehramtskurs, da müssen alle Lehrämtler Englisch durch, entsprechend viele Studierende sind's. Teilweise habe ich dann 5 Kohorten und die können dann aber alle im gleichen Textuniversum unterwegs sein. Ja. Und da es eh ja pseudonymisiert ist, macht das dann auch keinen Unterschied. Die lernen ihre Pseudonym-Identitäten dann dabei kennen. Und das war also dieser Kurs, Sächsische LehrerInnenbildung, wo wir die Plattform dann einsetzen konnten. Und es war der erste wirklich Live-Versuch dieser neuesten Version der Plattform. Okay.
Sarah, deine Rolle in dem ganzen Spiel?
Genau, ich bin so ein bisschen hintergrundtätig, würde ich sagen. Also meine Rolle ist eher auch als Medienpädagogin so die Didaktik-Schiene mit im Blick zu behalten. Das, was Sebastian vorhin noch sagte, wir haben ja einen unglaublich großen Fundus an Interaktionen, die auf der Plattform auch passieren können, die Studierenden und die Lehrenden gemeinsam machen können. Und ich versuche da auch im Hintergrund immer so ein bisschen im Blick zu behalten, was ist didaktisch möglich. Und es ist auch schön zu sehen. Ich bin auch schon über einige Jahre, seit 2017, 18 dabei im Projekt, über mehrere verschiedene Förderstufen. Und wir haben uns da auch wirklich sehr ausgetobt eine Zeit lang, was Gamification anbelangt. Also zu schauen, wie können wir eventuell auch noch die Motivation fördern, von den Studierenden dabei zu bleiben am Text. Ne? Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass es ja immer so diese Spannungskurve gibt mit am Anfang ist viel los, in der Mitte gibt es dann vielleicht auch ein paar Hänger und am Ende zur Prüfungszeit steigt das wieder an. Und da haben wir wirklich viel mit Gamification ausprobiert, aber auch mit Learning Analytics, so dieser Komponente zu gucken, was kann man auch den Studierenden an Lernfortschritten zurückspiegeln, die ihnen vielleicht auch helfen, dabei zu bleiben oder ihr Lernen besser zu reflektieren oder auch zu wissen, okay, ich stehe jetzt hier, was brauche ich, um vielleicht an den nächsten Punkt zu kommen? Und das ist auch, ich glaube, das macht es für mich auch zu so einem Herzensprojekt, weil wir da wirklich viel Raum auch haben, uns auszuprobieren und auch sehr dankbar sein können, dass die Studierenden das mehr oder weniger mitmachen, aber da auch immer gutes Feedback bekommen. Und das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Und ich würde auch sagen, dass wir da jetzt mittlerweile bei der neuen Plattform auch so ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt haben, was spricht Studierende an, was geht und was nicht. Und das ist auch gerade so ein Punkt, wo wir auch gerade aktiv nochmal daran arbeiten, auch nochmal so etwas Gamification oder Learning Analytics in die aktuelle Plattform mit einzubringen.
Naja, ich finde, das ist gerade ein wunderschönes Beispiel dafür, was ihr einbringt, wie man moderne Lehre machen kann und auch die Möglichkeiten nutzen kann, die über Learning Analytics oder anderes da sind, ohne dass Studierende auch total gläsern werden. Ne? Also das ist dann so was Banales wie eben diese Pseudonymsache, die dazu führt, ich kann da trotzdem viel nutzen, ich kann auch einen direkten Kontakt pflegen, ich kann die Analytics nutzen Und trotzdem wird der Studi nicht total gläsern für seine Dozentinnen und Dozenten. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, weil das ja auch häufig so ein Thema ist jetzt. Wie kann man das überhaupt nutzen? Und wollen wir das, dass da eine Gläsernheit der Studierenden auch entsteht? Und Glas ist einfach ja auch was, das, also den Begriff gibt's ja aus Gründen, ne? Wenn das, da darf ja auch nichts brechen in so Vertrauensverhältnissen zwischen Studierenden und Dozenten. Und das, finde ich, habt ihr gerade wunderbar dargestellt, was da auch möglich ist. Was sagen denn gar nicht die Studierenden dazu, habt ihr jetzt schon was gesagt, aber was sagen denn auch Kolleginnen und Kollegen? Und die Frage geht vielleicht eher an Sebastian. Was haben die auch ganz am Anfang gesagt? Haben die das verstanden? Konnten die das mittragen? Dass dann in der Pandemie wahrscheinlich ganz viele gesagt haben, ja, coole Sache, wie super ist denn das, dass wir das haben oder dass man das nutzen kann? Kann man wahrscheinlich sehr schnell beantworten. Aber wie war es so ganz am Anfang? Und dann die Frage auch an euch beide oder wer es immer auch gut beantworten kann, wie geht's denn in der Zukunft weiter? Also ihr habt einmal schon angesprochen, es gibt auch Kollegen in anderen oder Kolleginnen in anderen Fächern, in anderen Disziplinen, die das nutzen. Wie ist da euer Plan für 24 oder auch darüber hinaus?
Also die Reaktion der Kollegin war von Anfang an super. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich hier an dem Institut für Amerikanistik in einem extrem innovationsfreudigen Umfeld bin. Und ein Stück davon ist auch so ein bisschen, glaube ich, schwappt so amerikanischer Can-Do-Spirit rüber, dass man immer sagt, so, ja, erstmal machen. Wir gucken mal, ob sich das bewährt. Wir gucken mal, was das bringt und so. Und das heißt, also die allererste Version unserer allerersten Plattform haben wir in dem BA-Einführungskurs Literature Culture One gemacht. Und da war sofort von allen Seiten eine Begeisterungsfreudigkeit da, die einfach super ist und beflügelnd ist und so. Also das ist einfach ein sehr glückliches Umfeld hier am Institut für Amerikanistik dafür. Und jetzt sehen wir eben in der aktuellen Projektphase, wo wir so ein bisschen stärker versuchen, auch nach außen zu gehen, Leute dazu zu holen, sehen wir einfach, wie schnell anderen Lehrenden das einleuchtet, dass man sagt, Textarbeit bleibt super, super wichtig. Bei aller Digitalisierung, bei allem Zoom hier und Hybrid da, Textarbeit ist für viele, viele Wissenschaftsbereiche die zentrale Fähigkeit, auch für viele Studierende die zentrale Schlüsselqualifikation, die sie im Studium lernen werden. Und wenn wir das modernisieren können auf eine Art und Weise, die wichtigen Elemente daran, Interaktionstiefe und genaues Hingucken und Hinterfragen und sowas stärkt, dann ja, klar, probieren wir das aus. Und das ist das, was wir in den Workshops, die wir im Moment geben, sehen, dass die Leute darauf wirklich gut anspringen.
Ich habe auch so aus Evaluationen, die wir ja auch immer jedes Semester durchführen, verschiedene Sachen, ne? Sei es Fragebögen oder auch Interviews, die wir ganz gerne dann auch mit den Lehrenden führen und den Studierenden. Haben die Lehrenden uns auch, also ich habe so ein was noch im Hinterkopf, wo jemand meinte, ja, für mich revolutioniert dass das kollaborative Arbeiten am Text, weil das für sie vorher es nicht so ein richtiges Tool gab, mit dem sie das schön abbilden oder machen konnte. Und ja, ich glaube auch das, wo wir natürlich sehr drauf achten und was uns auch zum Glück bisher immer ganz gut gefeedbackt wird, ist, dass auch einfach Shrimp relativ intuitiv und selbsterklärend nutzbar ist. Also natürlich gibt es am Anfang einen Workshop, eine Erklärung, aber dass man eigentlich schnell weiß, was man damit wie machen kann. Und klar, wir hatten das vorhin auch schon mal als Thema, so diese Sichtbarkeit, ne? Wie arbeiten meine Studierenden eigentlich am Text? Also ich glaube, auch da sieht man schon, dass, ne, so diese Mehrwerte, die man generiert, vielleicht auch so ein bisschen die Bereitschaft auch da ist, sich dann was Neues hereinzufuchsen und zu finden.
Okay, also ich kann noch nicht versprechen, wann die Folge online geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass danach einige Anfragen kommen, wie man denn da noch irgendwie auch rumschrimpen kann mit euch gemeinsam. Wir sind schon ziemlich am Ende unserer Folge. So eine halbe Stunde geht dann doch immer relativ schnell dahin, wenn man über eine Sache spricht. Und das habt ihr beide ja sehr gezeigt, die euch auch sehr viel Spaß und Freude macht. Mhm. Ich traue mich gar nicht, noch die Frage zu stellen, wie man dann auch noch zum Forschen kommt und zu akademischer Selbstverwaltung und all solchen Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön schwer ist. Und andererseits ist es natürlich für mich total schön zu sehen, wenn Leute so auch für die Lehre und die Lehrentwicklung leben. Aber vielleicht, Sebastian, ein, zwei Sätze dazu. Kommt man dann auch noch zum Forschen? Oder beforscht man einfach Shrimp?
Naja, teils, teils. Also meine Stelle als LFBA ist natürlich jetzt vom Zuschnitt her erstmal tatsächlich eine Stelle zum Unterrichten. Da gibt es ja auch viel Diskussion gerade drüber, ob dieser Stellenzuschnitt wirklich in allen Fällen richtig ist. Mhm. Und ich merke natürlich, wie so ein Projekt einen gewissen Sog entwickelt und einen auch einfach aus dem Fachlichen droht, so ein bisschen rauszuziehen und so. Da gibt es zum Glück aber ja dann genug Kolleginnen und Kollegen, die ihrerseits hier und da Projektchen haben oder sagen, wollen wir mal dies machen oder guck dir mal das an. Es gibt ein Kolloquium und solche Sachen. Also okay. Da gibt es schon genug Möglichkeiten, auch im Fach drin zu bleiben. Aber klar, natürlich, Projektarbeit entwickelt immer einen Sog. Und Lehre ist halt auch eine Herzensangelegenheit für mich. Also das ist auch jetzt sozusagen, weiß nicht, die Idee, dass Wissenschaftler immer erstmal forschen wollen und dann irgendwie, ja, gibt's noch diese Studis, die da so irgendwie drumherum schwirren und die man irgendwie bedienen muss oder sowas. Das, so habe ich das nie empfunden. Ich bin an der Uni geblieben nach dem Studium, weil ich gemerkt habe, dass mir dieser Kontakt des Unterrichtens halt Spaß macht und dass ich das gern weitermachen möchte. Das ist der Teil der fachlichen Arbeit, auf den ich nicht verzichten würde. Okay. Also insofern passt schon.
Vielen Dank für die Einschätzung. Jetzt kommen wir zu unserer Schlussfrage. Die ist auch immer eine gewisse Zeit lang die gleiche. Wir sind mal 2020 im April mit diesem Podcast gestartet. Da war die Frage.
Ganz kurz, bevor wir zu der Schlussfrage kommen, möchte ich noch eine Sache, weil du das vorhin so angeteased hattest und ich möchte es nochmal gerne explizit machen. Wir sind im Moment in unserem Projekt in einer Phase, wo wir im kommenden Sommersemester, also jetzt Sommer 24, werden wir noch mit einer im Moment schon bestehenden Gruppe von Testnutzenden an unterschiedlichen Unis weiter im Projekt arbeiten. Zum Wintersemester wollen wir dann wirklich das Projekt für größere Mengen an neuen Leuten öffnen. Und da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn Leute Interesse dran haben, mitzumachen und diesen Podcast hören, wenn sie einfach mit uns in Kontakt treten. Wirklich, wenn man einfach nur Schrimp und Uni Leipzig googelt, dann findet man uns ganz sicher, schrimp@unileipzig.de. Ja, und dann können wir in Kontakt kommen und können das machen. Das wollte ich einfach nur nochmal ganz schamlos hier als Werbung nutzen.
Genau dafür ist es ja auch da. Über diesen Podcast haben wir ja auch schon Lehrende miteinander vernetzt, die dann gemeinsam Projekte gemacht haben. Also die Infos kommen auch nochmal in die Shownotes. Wer jetzt also den Podcast hört, einfach in die Shownotes gucken. Da gibt es dann auf jeden Fall den Link zur Webseite mit der E-Mail-Adresse, sodass man sich da rühren kann und schauen kann, wie man da zu Kooperationen und zur Nutzung der Plattform zusammenkommt. Jetzt komme ich aber zu meiner Abschlussfrage, die sich immer mal geändert hat. Ganz zu Beginn, als wir im April 20 angefangen haben, war die Frage, was kann dann im Moment in die Mülltonne und was sollte man unbedingt weitermachen? Das war auch sehr spannend, weil ja wirklich viele Sachen so Try and Error waren und das war toll, dass Lehrende das auch geteilt haben. Dann haben wir vor die letzten Wochen und Monate immer gefragt, wenn ihr euch ein Wort wünschen würdet oder könntet, was man in der Hochschule häufiger hören sollte und eins, was man seltener hören sollte. Was wären diese beiden Worte? Und aus gegebenem Anlass, wir sind im Januar 24, ich habe es schon angesprochen, dieses Jahr sind Europawahlen, in Sachsen sind auch Kommunalwahlen und Landtagswahlen. Machen wir es mal ein bisschen politischer mit der Abschlussfrage. Was wünscht ihr euch beide in Sachen Wissenschaftspolitik?
Also ich glaube generell auch die Landschaftswahlen wäre, glaube mir wichtig zu erwähnen, ja, definitiv überhaupt erstmal wählen zu gehen und zu verhindern, dass wir hier eine vielleicht rechtsgerichtete Regierung kriegen, die keiner will und die auch wahrscheinlich einer offenen Wissenschaftspolitik und mit dem, was wir machen, eher im Wege stehen würde. Und ich finde es persönlich auch immer ein ganz wichtiges Thema, dass digitale Bildung im Fokus bleibt, mehr in Fokus rückt und nicht nur im Sinne von, ja, wir müssen hinkriegen, dass die Schulen eine tolle Ausstattung an Tablets und Whiteboards und alles Mögliche bekommen. Also das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Aber ich finde es auch immer wichtig, es mehr auf dem Schirm zu haben, dass Medienpädagogik, Medienkompetenz ist eine ganz wichtige Schlüsselqualifikation, dass man auch hier versucht, von Anfang an das mehr in die Lehrpläne und Fächer auch in Schulen zu bekommen. Vielleicht auch ein spannendes Thema, weil wir zum Beispiel auch dieses Jahr unser Projekt auch ein bisschen in die Richtung bringen wollen, dass wir aus der Hochschulebene mal herauskommen und auch tatsächlich schauen, wie wir können wir unsere Plattform auch in Schule einsetzen. Und ich denke, da werden wir vor allem auch nochmal mehr genau mit diesen Themen konfrontiert. Ne? So, ich gehe davon aus, Studierende bringen schon gewisse Kompetenzen mit, aber sobald wir anfangen, auch mit Kindern zu arbeiten, ist das ein Thema, das geht nicht ohne politische Hilfe im Lehrplan oder in der Bildung.
Also ein paar Wünsche für die Wissenschafts- und Bildungspolitik. Sebastian, was magst du noch anschließen?
Oh, danke, Sarah. Das war so viel nuancierter, als ich das hinbekommen hätte. Ich finde es schwer, mich auf Bildungspolitik zu konzentrieren, wenn ich die Bedrohung der gesamtpolitischen Landschaft sehe. Und insofern, ja, also mein Wunsch ist hier ganz einfach irgendwie bei der aktuellen Regierung gibt es viele Sachen, wo ich nicht mitgehe, viele Sachen, die ich nicht gut finde, manche Sachen, wo der MP mir entgegen meinem Willen irgendwie Respekt abnötigt, weil er irgendwo hingeht, wo es weh tut, und ich denke so, ja, okay, also interessant so, das ist dann aber eher so eine Persönlichkeitsgeschichte und so, aber von politischen Vorstellungen, Hoffnungen, Ängsten her ist für mich einfach primär die Sorge, dass es weiter nach rechts abrutscht. Und ich denke, na klar, das hätte furchtbare Konsequenzen für die Bildung, für die Bildungspolitik. Es hätte furchtbare Konsequenzen quer durchs gesamte Bundesland, in allen Bereichen. Insofern, ja, Leute, geht wählen und lasst uns das verhindern, dass es noch weiter nach rechts abrutscht.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für diese erste Podcast-Folge des Jahres 24. Auch hier mal wieder der Punkt, es gäbe so vieles, über das ich mit euch weiterreden wollte, könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Projekt Shrimp nicht zum letzten Mal hier zu Gast war, dass wir vielleicht sogar gucken, ob wir mal noch jemanden aus einer anderen Hochschule oder sogar dann in ein paar Jahren mal aus einer Schule dazu nehmen und drüber reden, wie sich das entwickelt hat. Erstmal vielen herzlichen Dank. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Links und alles findet man wie immer in den Shownotes, und da könnt ihr euch dann auch rühren, wenn ihr gerne an Shrimp teilhaben wollt. Wenn ihr Tipps habt, Vorschläge, Themen, Rückmeldungen zu diesem Podcast, dann auch einfach eine E-Mail an die Hochschuldidaktik Sachsen schicken. Auch da findet ihr auf der Webseite der HD Sachsen alle E-Mail-Adressen, die man so finden muss. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und lieber Sebastian, liebe Sarah, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart.
Danke dir.
Danke dir.
Ciao.